Ja, wir schauen heute Morgen miteinander ein ganz spannendes Kapitel von der Bibel an. Ich bin mittlerweile vor einigen Monaten auf das Kapitel wieder mal gestoßen und ich habe das seither immer und immer wieder gelesen. Ich glaube, ich habe wirklich noch selten in relativ kurzer Zeit wiederholend ein Kapitel in der Bibel gelesen, so oft wie das. In unserem Jahr als Gemeinde setzen wir uns immer wieder mit dem Thema Gebet auseinander. Das ist eines von unseren Jahresschwerpunkten in diesem Jahr. Und wenn wir über das Thema Gebet nachdenken, ich glaube, dann ist das Kapitel, wo wir da miteinander jetzt dann gleich werden eintauchen, entdecken wir ganz, ganz viel Spannendes zum Thema Gebet. Wir werden es jetzt dann sehen, in diesem Kapitel finden wir das allererste Lied in der Bibel. Der allererste Worship-Song entdecken wir jetzt dann miteinander. Oder zumindest der, der festgehalten worden ist, der aufgeschrieben worden ist. Und ich wollte euch direkt vorwarnen, es gibt da einige Textpassagen in dem Lobpreis-Song, wo wahrscheinlich ein bisschen fremd sein könnten, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir da miteinander am Sonntag würden singen. Oder wenn hast du zum letzten Mal im Worship-Song folgenden Text fröhlich von deinem Herz mitgesungen, ich möchte ein paar Zeilen zitieren. Also Anfang tut es ja noch ganz normal. Wir wollen dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Das könnte direkt von unserer Zeit sein. Aber jetzt, nächste Zeile schon. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Der Herr ist ein mächtiger Krieger. Die Streitwagen des Pharaos und sein Heer warf er ins Meer. Die besten seiner Krieger ertranken im Roten Meer. Die Fluten bedeckten sie, wie Steine sanken sie in die Tiefe. Hey, unvorstellbar, oder? Dass wir da am Sonntagmorgen der Kevin mit seinen Leuten fröhlich einladen zum Singen. So, komm, jetzt singen wir von untergangenen Rössli und Leuten im Meer, wo wie ein Stein ins Meer. Unvorstellbar, was ist das für ein Lobpreissong? Lasst uns versuchen, so weit das möglich ist, ein bisschen uns in die damalige Situation hineinzudenken. Der Worship-Song ist nämlich nicht in einem Tonstudio entstanden. Und das Lobpreislied ist auch nicht geschrieben worden, weil man noch einen knackigen Titelsong für ein neues Album gebraucht hat. Der Song ist entstanden, weil Menschen damals in einer Situation waren, wo sie schlicht nicht anders können, als vor Gott anzubeten und ins Loben. Es ist nicht anders möglich gewesen. Wie ist es dazu gekommen? Über 400 Jahre hat das Volk von Israel in Gefangenschaft in Ägypten gelebt. Ursprünglich sind es mal Ehrengäste dort gewesen, sind verwöhnt worden. Aber über all die Jahrzehnte hat sich ihre Situation komplett verändert. Aus diesen Ehrengästen sind Sklaven geworden, die unterdrückt worden sind, die misshandelt worden sind. Aber Gott hat in dieser Geschichte die Menschen nicht vergessen und ergreift ein. Er hat den Mose berufen, dass er das Volk aus Ägypten soll rausholen und befreien. Es folgt eine spektakuläre Geschichte, eine verrückte Zeit. Wir gehen da heute nicht drauf ein, lesen das gerne mal nachher. Und die Zeit endet damit, dass der Pharao dann irgendwann sagt, okay, Mose, nimm deine Leute, nimm dein Volk, ihr könnt gehen. Und das machen sie dann auch. Sie gehen und verlassen Ägypten. Aber schon kurz nachher ändert der Pharao seine Meinung. Er schickt sein Militär los, die besten Streitwagen und die besten Krieger verfolgen jetzt die Israeliten, die auf dem Weg sind. In der Bibel steht, dass sie jagen den Israeliten nach. Probieren wir uns das einen Moment lang ganz bildlich vorzustellen. Nach einer gefühlten Ewigkeit in der Gefangenschaft, Unterdrückung, Misshandlung, schlimmste Zustände, ist der Moment gekommen, wo sie endlich das grüne Licht bekommen. Das heisst, go, ihr könnt gehen, ihr seid frei. Für uns schon schwierig, aber probieren wir uns das vorzustellen. Endlich ist der Moment gekommen und sie gehen, sie ziehen los. Das Alte liegt hinter ihnen. Aber dann plötzlich bemerken sie, dass hinter ihnen die übermächtige Armee vom Pharao doch ihnen wieder auf den Fersen ist. Sie jagen ihnen nach und sie erkennen sofort, hey, die kommen nicht in guter Absicht, die meinen es nicht gut mit uns. Mit Sicherheit wird den Israeliten klar gewesen sein, hey, wenn die da sind, dann wird ein Großteil von uns umgebracht. Und falls nicht alle umgebracht werden, dann werden die gefangen genommen und dann wird es bestimmt noch viel schlimmer gehen als bisher. Das ist ihnen klar gewesen, das ist völlig logisch gewesen, was sie die Armee, die Krieger und die Streitwagen gesehen haben. Die Israeliten sitzen in der Falle, vor ihnen das Rote Meer, hinter ihnen jagen die Ägypter ihnen an, das Heer. Hey, was muss das für ein Schock gewesen sein? Ich stelle mir vor, wie ich mit meiner Frau und unseren drei Kindern dort Teil von dieser Geschichte war. Endlich. Ich denke, hey, unsere Kinder doch noch ein anderes Leben als die Gefangenschaft, als die Unterdrückung. Also wir haben wieder eine Perspektive für unser Leben. Und plötzlich merke ich, wie da hinten das Heer herrollt. Unaufhaltsam. Immer näher. Und mir wird bewusst, hey, das ist das Ende. Wir sind verloren, weil wir haben keine Armee. Wir haben einfach das, was wir an Liebe und was wir getragen haben. Vielleicht noch eine Tasche mit dem Allernötigsten haben wir mitnehmen. Wir sind völlig aufgeschnitten. Wir sind verloren. Vermutlich ist das unser Tod. Und dann passiert ein gewaltiges Wunder. Gott lässt einen starken Wind aufkommen. Lasst das unbedingt nach. Das Meer wird geteilt. Und die Israeliten können entkommen. Und die Armee vom Pharao jagt natürlich hinterher, aber sie schaffen es nicht durch, weil Gott lässt den Wind wieder vorbeigehen und das Wasser fällt wieder in sich zusammen und die Ägypter ertrinken in diesen Wassermassen. Auch das probieren wir wieder vorzustellen. Wie stehe ich jetzt da? Jetzt bin ich an der anderen Seite mit meiner Familie. Wir haben es arbeiten. Und jetzt sehe ich das, ich glaube, grausame Bild, wie da unzählige Menschen und Soldaten ertrunken sind. Auf der einen Seite grausam, aber gleichzeitig weiss ich, hey, ich bin nicht tot. Ich darf leben. Meine Kinder, unsere drei Kinder sind am Leben. Das Alte ist tatsächlich vorbei. Weil das Meer ist wieder da. Da kommt jetzt nicht nochmal eine neue Schwette daher. Das ist, die können nicht so schnell bei uns sein. Wir sind frei. Das, was damals mit dem Volk Israel passiert ist, das ist ein Bild auch für unsere Lebenssituation, für jeden von uns, der jetzt da drin ist oder auch jeder, der am Livestream dabei ist. Das klingt jetzt vielleicht brutal und heftig, aber es ist einfach so, uns allen jagt der Tod hinterdrein. Ein bisschen salopp formuliert, mit jedem Tag, den wir erlebt haben, sind wir einen Tag näher an unserem Tod. Und niemand von uns weiß, wenn es so weit ist. Und die Bibel sagt ganz klar, wir können das zum Beispiel auch in Epheser 2 in der Bibel nachlesen, dass der Mensch mit seinem Leben verloren ist. Oder eben braucht er das Wort wirklich, das Wort Tod. Aber der Tod muss nicht das Ende sein, das zeigt uns aber die Geschichte vom Volk Israel. Der amerikanische Theologe, der Paige Kelly, hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich möchte euch das vorlesen. Ihr könnt mitschauen. Der Exodus, also die Befreiung aus Ägypten, ist für den alten Bund das, was die Auferstehung von Jesus für den neuen Bund ist. Der Exodus ist für den alten Bund das, was die Auferstehung von Jesus für den neuen Bund ist. Also mit dem, was Jesus für uns am Kreuz da hat, mit seinem Tod und seiner Auferstehung zurück zum Leben, hat er uns vor einem sicheren Tod gerettet. Die Bibel macht das relativ klar und deutlich. Es gibt zwei Varianten. Es gibt einen Zustand von gutem, friedlichem, gemeinsamem Leben, einen Ort bei Gott, wo das Leben ist, weil ich Gott Leben ist, weil er das Leben ist. Und es gibt einen Zustand ohne Gott, ohne dem guten und friedlichen Leben. Ein Ort voller Dunkelheit, weit weg vom Leben. Oder man könnte auch sagen, es verloren sein. Und die Dunkelheit, die verfolgt uns. Sie will uns gefangen nehmen, zu Sklaven machen, so ähnlich wie in der Geschichte damals die Ägypter hinterhergekommen sind. Die wollen das Volk Israel tot machen, gefangen nehmen. Aber Gott hat eingegriffen, Jesus hat den Tod besiegt. Der Tod ist nicht mehr derjenige, der bestimmt, wer am Leben ist und wer nicht am Leben ist. Wer dem Tod entkommen will, der darf sich an Jesus wenden. Und dann darfst du wissen, dass dir der Tod nichts mehr anhaben kann. Das ist wie ein Meer dazwischen. Keine Chance, der kann nicht mehr durchkommen. Der Tod ist ersoffen im Meer, ist wie ein schwerer Stein einfach im Wasser runtergesunken und flupp weg. So, und jetzt lesen wir endlich die Passage. Jetzt lesen wir, ich lasse zwei Passagen aus, aufgrund von der Länge von dem Lobpreislied, die müssen damals unglaublich lang Lobpreis gemacht haben. Ich bitte euch, mit zwei Perspektiven auf das Lobpreislied zu hören. Das eine ist, probiert ihn einmal reinzuversetzen in so einen Mensch damals. Vielleicht, wo gerade mit seiner Familie da gestanden ist. Er hat gemerkt, hey, wow, wir sind gerettet. Und gleichzeitig lass auch mit der Perspektive von dir heute auf diesen Text. Das Wissen, hey, das, was damals passiert ist, ist auch ein Bild für das, was Jesus für uns da hat. Der Tod hat nichts mehr zu sagen, er ist ersoffen, wir sind frei, wir dürfen ein Leben haben, ein ewiges Leben, ein gutes Leben. Gehen wir in den Text 2. Mose, finden wir das, Kapitel 15. Ich sage jetzt nichts wegen dem Handy und die mitlesen wollen, ihr fühlt euch frei. Damals sangen Mose und die Israeliten dem Herrn folgendes Lied. Wir wollen dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Der Herr ist meine Kraft und mein Loblied. Er hat mich gerettet. Er ist mein Gott, ich will ihn loben. Er ist der Gott meines Vaters, ich will ihn preisen. Der Herr ist ein mächtiger Krieger, Herr ist sein Name. Die Streitwagen des Pharaos und sein Heer warf er ins Meer. Die Besten seiner Krieger ertranken im Roten Meer. Die Fluten bedeckten sie, wie Steine sanken sie in die Tiefe. Deine rechte Hand, o Herr, ist voll herrlicher Kraft. Deine rechte Hand, o Herr, besiegt den Feind. In der Größe deiner Macht vernichtest du, die sich gegen dich erheben. Deiner Zornesglut lässt du freien Lauf, sie verzehrt sie wie Feuer das Stroh. Beim Hauch deines Atems schlug das Meer über ihnen zusammen, sie versanken wie Blei in den mächtigen Wogen. Wer unter den Göttern ist wie du, o Herr? Wer ist so herrlich und heilig wie du? Wessen Taten sind so ehrfurchtgebietend? Wer vollbringt solche Wunder? Du hast deine rechte Hand ausgestreckt und die Erde verschlang unsere Feinde. Voller Güte hast du dieses Volk geführt, das du gerettet hast. Du hast es durch deine Macht zu deiner heiligen Wohnung geleitet. Du wirst sie hineinführen und auf dem Berg deines Erbbesitzes einpflanzen. An dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung machen wirst, das Heiligtum, o Herr, das deine Hände errichten werden. Der Herr ist König immer und ewig. Als nämlich die Pferde des Pharaos mitsamt den Streitwagen und Reitern ins Meer gejagt waren, ließ der Herr die Wassermassen über ihnen zusammenschlagen. Die Israeliten aber waren trockenen Fußes durch das Meer gezogen. Dann nahm die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, ihr Tamburin und alle Frauen tanzten mit Tamburinen hinter ihr her. Miriam sang dazu, singt dem Herrn, denn er ist hoch erhaben, Pferde und Reiter warf er ins Meer. Hey, was für ein kraftvolles Lied, wenn wir uns überlegen, in was für eine Situation die Menschen damals das gesungen haben. Und was für ein unfassbar kraftvolles Lied, wenn wir uns überlegen, dass es uns genau gleich geht, dank dem, was Jesus gemacht hat. Die Israeliten haben erkannt, egal wie gross die Macht auch scheint vom Pharao, egal wie gross das Kriegsheer ist, mit Gott sind die nicht vergleichbar. Und an ihrer Seite haben sie gemerkt, dass wir unterwegs in das Leben gehen. Und er wird sie zu einer sicheren Heimat bringen. Ich glaube, das Loblied, das macht deutlich, auch wenn Umstände viele, viele Jahre alles andere als gut gewesen sind, katastrophal gewesen sind. Letztendlich ist das Volk nicht vom Pharao bestimmt worden. Letztendlich hat Gott über ihr Leben bestimmt. Er ist Herr über ihrem Leben gewesen. Und das gilt auch für uns. Auch wenn vielleicht bei dir, vielleicht fühlt es sich so an, als auch da ganz viele Pharao unterwegs sind und toben. Aber du darfst wissen, unser Gott, unser Herr ist es, wo Herr ist und nicht irgendein Pharao. Darum lasst uns nie aufhören, in das Lob mit einzustimmen. Vers 18, der Herr ist König, immer und ewig. Als Kirche wollen wir eine bettende Kirche sein, eine bettende Gemeinde. Das, seit ich da bin, seit wir als Familie da sind, höre ich das immer wieder. Und ich finde das wunderbar. Und wenn wir das sein wollen, eine bettende Gemeinde, ich glaube, dann gehört es dazu, dass wir immer und immer wieder in das Lob einstimmen und singen, jawohl, unser Gott ist König. Der Tod ist besiegt. Und egal wie gross das auch und wie feindlich das auch sein scheint, er hat keine Chance. Er ist untergegangen, wie ein Stein im Meer absinkt. Wenn wir eine bettende Gemeinde sein wollen, dann lasst uns immer wieder Lobpreis machen. Immer wieder das zusammen aussingen und proklamieren, jawohl, der Tod, der ist gestorben, der ist vorbei, wir dürfen das Leben haben. Wir gehen weiter in unserem Bibeltext und jetzt wird es beschämend. Beschämend für uns. Wir lesen die nächsten paar Sätze, Vers 22 bis 25. Danach führte Mose die Israeliten vom Roten Meer fort und sie zogen in die Wüste Schur. 3 Tage lang wanderten sie durch die Wüste, ohne Wasser zu finden. Als sie nach Mara kamen, fanden sie schließlich Wasser. Doch sie konnten es nicht trinken, denn es war bitter. Deshalb erhielt der Ort den Namen Mara. Da beschwerte sich das Volk bei Mose: Was sollen wir trinken? Mose rief den Herrn um Hilfe an. Da zeigte der Herr ihm ein Stück Holz. Nachdem Mose das Holz in das Wasser geworfen hatte, wurde das Wasser trinkbar. Verrückt. Hey, jetzt erleben doch die Israeliten etwas Spektakuläres. Und dann geht es 3 Tage und dann fangen sie an mit Murren. Dann fangen sie an von Mötzeln. Ein Teil in mir denkt, hey, wie dumm. Also wenn ich so etwas erleben würde, hey, dann bist du doch völlig gehypt und wuh. Und gleichzeitig denkt ein Teil in mir, ja gut, wenn ich überlege, dass ich 3 Tage in der Wüste bin und nichts zum Trinken habe, okay, vielleicht werde ich dann auch ein bisschen nervös. Aber ich möchte den Blick heute Morgen noch ein bisschen auf etwas anderes richten. Was macht Gott in dieser Situation? Gott versorgt sein Volk. Gott versorgt. Hey, wie schnell fokussieren wir unseren Blick, unser Denken auf das, was eben nicht so gut läuft, was schwierig ist? Wie schnell kommen wir ins Murren, ins Mötzeln? Beim Vorbereiten, mir ist gerade die letzte Woche durch den Kopf. Mehrfach denkt, ja, wie oft bin ich letzte Woche innerlich und manchmal auch äußerlich, habe ich gesagt, ah, das ist wieder so eine Woche, wo ich denke, hey, wieso bin ich immer da am Hinterdreirennen? Wie schnell geht es und der Blick ist völlig auf dem, was nicht läuft und ich vergesse die Zusage, wo der Text sagt, hey, Gott versorgt. Wie schnell fange ich, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, an, innerlich, vielleicht auch manchmal ein bisschen äußerlich, von Mötzeln. Der Text lädt uns ein, in jeder Lebenslage uns an Gott zu wenden und ihm unser Vertrauen auszusprechen und zu sagen, Gott, ich möchte glauben, dass du mich versorgst und mir all das gibst, was ich brauche für meine Lebenssituation jetzt, wo ich drinstecke. Und auch die bitteren Zeiten. Mara, es bedeutet, es steht auch im Bibeltext, Bitterkeit. Und gerade in bitteren Momenten dürfen wir Gott darum bitten, dass er uns das gibt, was wir brauchen und uns versorgt. Und wie? Wie hat Gott das gemacht? Mit einem Stück Holz. Ein Stück Holz. Ein Stück Holz führt dazu, dass Wasser, das ungenießbar ist, bitter, nicht trinkbar, plötzlich genießbar wird. Ein Stück Holz. Ich glaube, das Holz, das gemacht hat, dass das Wasser in Mara genießbar, trinkbar geworden ist, das soll uns Christen etwas ganz Zentrales erinnern. Nämlich an das Holz, an das Kreuz, wo Jesus damals gestorben ist. Das ist das Holz, wo Jesus sein Leben hergegeben hat. Ich glaube, die Textpassage, die wir gerade miteinander gelesen haben, die hat es in sich. Sie fordert uns auf, erstens betend zu Gott zu gehen und ihm Vertrauen auszusprechen. Dass wir sagen, Gott, ich möchte dir vertrauen, dass du mich versorgst. Glauben wir das? Glauben wir, dass Gott uns wirklich das gibt, was wir nötig haben und brauchen für unser Leben? Und das Zweite, glauben wir, halten wir für wahr, dass das Kreuz von Jesus Kraft hat, aus etwas, was total bitter ist und ungenießbar ist, etwas Genießbares zu machen, etwas Gutes zu machen. Wir können uns ganz praktisch die Frage stellen, wo trage ich Bitterkeit mit mir umeinander? Wo bin ich bitter aufgrund von dem, was ich erlebt habe, an Erfahrungen, die ich gemacht habe, unguten Erlebnissen und so weiter. Und ich habe mir die Frage gestellt, habe ich den Mut, genau dort, wo es eben bitter ist, wo es nicht geniessbar ist in meinem Leben, habe ich den Mut, dort Jesus herzulassen. Und sage, ja, Jesus, das Holz von damals, das darf das, was bei mir so bitter ist, verändern. Habe ich den Mut, Jesus genau dort herzulassen, dass er an mir arbeiten darf und etwas verändern darf? Es ist eigentlich ganz einfach. Der erste Schritt, lesen wir hier, aber es ist ein entscheidender Schritt. Vers 25. Mose rief den Herrn um Hilfe an. Mit dem fängt es an. Mose rief den Herrn um Hilfe an. Und dann, da zeigte der Herr ihm ein Stück Holz. Wenn du merkst, dass du eine Bitterkeit in dir trägst, dann lade dich ein, erzähl Jesus von dieser Bitterkeit. Erzähl ihm, was dich bitter macht. Was du mit dir umeinander trägst. Und bitte ihn um Hilfe. Ich glaube fest, dass er dann zeigen wird, was du tun kannst. Und manchmal brauchst du vielleicht Hilfe bei so einem Schritt. Dann lade dich ein, geh auf jemanden zu, wo du vertraust. Und wenn du nicht weißt, wer das sein könnte, dann darfst du dich gerne auch bei jemandem von uns melden, vom Team oder auch hinten bei der Infothek, beim Ausgang. Das sind Leute, die dir dann helfen, irgendjemanden zu finden, wo man schnell überlegen kann, wer könnte für dich da eine Hilfe sein. Wenn wir eine bettende Gemeinde sein wollen, ich glaube, dann sind wir eingeladen, immer wieder zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, gib mir das, was ich brauche. Ich will vertrauen, dass du mich versorgst. Und uns immer wieder den Blick wegwenden von dem, was uns beschäftigt, von dem, was uns bitter macht. Und, wenn wir eine bettende Gemeinde sein wollen, dann bedeutet das auch, dass wir für wahr halten, dass wir daran glauben, dass Gott aus Ungenießbarem etwas Gutes, etwas Genießbares macht. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Wir überspringen ein paar Versen und wechseln oder springen direkt zum allerletzten Vers in dem Kapitel 15. Das ist der Vers 27. Dann zogen sie, also das ganze Volk Israel, weiter nach Elim, wo es 12 Quellen und 70 Palmen gab. Dort am Wasser schlugen sie ihr Lager auf. Was für ein grandioses Ende von dem Kapitel. Die Oase für die, die es nicht so gut kennen. Das Bild von Oase. Mitten in der Wüste, in der Steinwüste, führt Gott seine Menschen zu einer Oase. Als ich den Vers gelesen habe, sind mir sofort Bilder von meiner Israelreise durch den Kopf, die ich vor einigen Jahren machen durfte. Wir sind dort auch in eine Wüste gefahren und haben dort eine Wüstenwanderung gemacht. Sehr ein eindrückliches Erlebnis. Und genauso eindrücklich war es auch, als wir dann zu einer Oase gefahren sind und dort dann auch das besucht haben. Sehr eindrücklich. Zumitzt in einer riesigen, steinernen Wüste, wo du nicht viel Leben siehst, so auf den ersten Blick, da treffen jetzt die Israeliten an einen Ort, der blüht, wo es Quellen hat, wo einfach Wasser fließt im Überfluss, frisches, trinkbares Wasser und wo Palmen wachsen. Wir sind damals in Israel auch an so Palmenplantagen vorbeigefahren, wo so riesige, saftige Datteln gewachsen sind. Vielleicht kennt der eine oder andere die Datteln aus Israel. Ich habe mir damals sagen lassen auf dieser Reise, dass eine solche Datteln, wie sie dort wachsen, genug Nährstoff hat, wenn man jetzt einen Tag in der Wüste verbringen muss. Dann reicht das, man kommt aus mit einer Datteln. Gott führt sie zur Oase. Und was machen sie jetzt? Sie machen das einzig Richtige, würde ich sagen. Dort am Wasser schlugen sie ihr Lager auf. Es war nicht bewusst, dass sie auf eine lange Reise werden gehen. Das wird jetzt nicht ein Spaziergang. Sie haben nicht gewusst, wie lang es wird. Das war vielleicht auch besser gewesen. Aber sie haben schon gewusst, dass sie noch nicht am Ziel sind. Und trotzdem haben sie gesagt, hey, weißt du, jetzt machen wir zuerst mal hier eine Pause, weil da ist es gut zum Sein. Hier bei dieser Oase, wo Gott uns versorgt. Und genau das Bild, dass Sie bei dieser Oase, wo Gott uns versorgt, das Bild soll uns auch als Gemeinde ganz fest eintragen. Auch wir sind unterwegs. Auch in unserer Zeit läuft viel und da ist vielleicht auch viel Bitterkeit rum, da ist viel Unsicherheit auf der ganzen Welt. Lasst uns trotzdem oder gerade drum immer wieder lagern und zur Ruhe kommen. Und zwar bei Gott, in seiner Nähe. Lasst uns immer wieder zu einer Oase kommen, zu dieser Oase kommen und bei Gott verweilen. Weil er ist der, der uns versorgt. Und es keinen besseren Ort gibt, als in seiner Nähe dürfen sie. Ich freue mich sehr, dass wir dank dem Umbau in Zukunft da hinten in diesem Gebäude einen Raum dürfen haben, wo, Achtung, wisst ihr, wie er heisst, Oase heissen wird. Und die Oase, der Raum, soll genau so ein Ort sein. Ein Ort, wo ich vielleicht in meinem total hektischen und vielleicht auch manchmal bitteren Alltag kann herkommen und einfach einen Moment lang lagern kann. Zur Ruhe kommen kann. Ein Ort, wo ich bewusst meinen Blick auf Gott fokussiere und sage so, und jetzt für ein paar Minuten schaue ich zu dir und nicht auf das, was mich bitter macht, nicht auf das, was mich beschäftigt. Und jetzt zu Gott kommen und sagen, hey, Gott, ich möchte dir vertrauen, dass du mir das gibst, was ich nötig habe. Ich glaube, es braucht nicht den Raum da, um das zu leben, um so einen Oasenmoment zu haben. Aber so einen Oasenmoment an sich, ich glaube, das ist enorm wichtig. Besonders in einer Zeit, wo so viel läuft und so viel Ablenkung ist. Umso wichtiger ist es, für einen Moment mal all die Ablenkungen, all die Sachen mal wegzutun, mal abzulegen und den Fokus ganz bewusst auf Gott auszurichten. Sobald der Umbau dann am 1. November-Wochenende abgeschlossen ist, das ist schon bald, und wir dann die neuen Räume beziehen können, dann fangen wir auch an, als Pastorenteam ganz bewusst so ein Oasengebet zu leben. Einmal im Monat, und wir machen das so, dass das bewusst schön alternierend ist mit dem Gemeindetreffgebet, werden wir so ein Oasengebet durchführen. Eine ganz schlichte, einfache Gebetszeit. Eine Zeit, wo ich nicht etwas leisten muss, irgendetwas tun muss. Da braucht es dann auch keinen Einsatzplan für irgendjemanden. Nein, das ist einfach wirklich ein schlichtes Zusammenkommen, ein Verweilen bei Gott in seiner Nähe sein. Und wir haben gesagt, als Pastorenteam, wenn wir da dann einfach unsere Türen auftun, wenn jemand dazukommen möchte, darf er sehr gerne kommen. Und selbstverständlich darf man sich überall und jederzeit so Momente nehmen. So also ein Moment, wenn wir aber auch in unseren Gottesdiensten haben, wenn wir auch jetzt miteinander haben. Heute und in den beiden kommenden Tagen werden wir miteinander ein Lied singen, das heisst Just Be. Es ist ein englisches Lied, aber es bringt genau das zum Ausdruck, was wir eingeladen werden, das Auge von dem Bibeltext. Just be, einfach sein. Einfach sein bei Gott. Einen Moment in seiner Nähe, in seiner Gegenwart zu verweilen, weil es keinen besseren Ort gibt. Und wenn du kein Englisch kannst, dann darfst du entweder den Text mitlesen, er wird nachher auf Deutsch dazu eingeblendet, oder du nützt den Moment, um selber persönlich mit dir, mit Gott ins Gespräch zu kommen, still zu werden, vielleicht ihm eine Antwort geben auf das, was dich jetzt angesprochen hat in den letzten Minuten. Einfach kurz, eben gerade weil es Englisch ist, ein paar Zeilen, was wir singen werden. Und am nächsten Sonntag übrigens werden wir dann auch noch speziell auf das Lied eingehen, auch inhaltlich, was wir alles drinnen singen. Dann hier werden wir singen, alles andere kann warten. Alles andere kann warten. Ich bin gekommen, um dein Angesicht, Gott, zu suchen. Einfach einen Moment, sich bei Jesus heransetzen, so wie Maria zu den Füßen von Jesus war, bei Jesus sein. Weil Jesus, du bist alles, was ich brauche.